deshalb ist für mich Fokussierung der Schlüssel. Das ist schon immer so gewesen. So. Irgendwann habe ich mal gesagt, so, Fokussierung ist der Schlüssel, weil Porsche baut keine Busse.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und zum ersten Mal in über 80 Folgen sitzt nicht David Haas gegenüber. David ist leider aus gesundheitlichen Gründen verhindert, aber ich habe adäquate Ersatz dabei. Ich freue mich sehr, dass heute Max Kugel bei uns zu Gast ist. Hallo Max.
Hallo, sensationell.
Und zwar in Fleisch und Blut, nicht remote, extra aus Bonn hier angereist. Wir haben dich schon lange auf der Liste und jetzt war es endlich möglich, dass Max hier zu Gast ist. Wir freuen uns sehr, David freut sich auch. Er sitzt irgendwo zu Hause und wir rufen ihn nachher wieder an, wenn wir fertig sind. Damit wird die Folge auch technisch, dass man das alles hinkriegt. Max, schön, dass du da bist. Unsere Folge, wo wir Gäste zu Besuch haben, heißt ja immer auf dem Ofenbänkle mit. Also du sitzt jetzt mit uns virtuell auf dem Ofenbänkle. Erzähl doch mal, was verbindest du mit dem Ofenbänkle?
Mit dem Ofenbänkle verbinde ich als allererstes so ein Bild von 1992, wo ich mit meinem Opa und meinem Bruder auf dem Ofenbänkle sitze. Deshalb kann ich das förmlich nachvollziehen, wie ihr euch jede Woche fühlt. Und das ist so meine Verbindung. Das hat sich aber dann irgendwann geändert, weil wir dann von, glaub, Gas auf Elektro umgestiegen sind damals und dann haben wir kein Ofenbänkle mehr.
Ah, das ist natürlich ganz mies. Ich weiß, unser alter Ofen hatte auch kein schönes Ofenbänkle, das war viel zu hoch. Und ein Ofen ohne gescheites Ofenbänkle ist einfach nichts. Also man muss den Ofen auch nach dem Ofenbänkle mit aussuchen. Es ist schon angeklungen, du kommst aus einer Bäckerei. Stell dich doch einfach, bevor wir ein bisschen tiefer einsteigen, unsere Hörerinnen und Hörer kurz vor. Ich sage immer, wer bist du, was kannst du, was machst du? Nee, wer bist du, was machst du, was kannst du? genau, sag mal, wer du bist.
Ja, hallo Welt und auch von mir willkommen aus Untermünkheim. Freue mich riesig, hier zu sein. Ich bin Max, ich bin 31, bin Bäckermeister, komme aus einem Familienbetrieb, bin die vierte Generation und habe dann irgendwann gesagt, ich bin weiterhin gern die vierte Generation, aber nicht im elterlichen Betrieb, so runtergebrochen. Was kann ich? Ich glaube, ich kann am besten Brot backen. Das ist der Kern von meinem alltäglichen Business. Wir haben eine reine Brotbäckerei in Bonn. Und die betreibe ich jetzt mit meinem Team seit 5 Jahren. Bin tatsächlich gerne in Podcasts. Ich mag Podcasts, aber so oft war ich auch noch nicht in einem. So, und ich glaube, ich bin in einem richtig coolen jetzt gelandet. Deshalb freue ich mich mit dir Auge in Auge.
Cooler Gast in coolem Podcast. Ja, wie bist du aufgewachsen dann in der Backstube? Du hast gerade schon gesagt, Eltern haben einen Betrieb gehabt, traditionelle Familienbäckerei. Wie war das für dich als Kind?
Ja, ich glaube, das ist wie in vielen Handwerksbetrieben. So, da packt die ganze Familie mit an. Und so war das bei uns auch. Also ich bin der Jüngste, 3 Geschwister. Und wir mussten alle schon immer ran. Und ich habe natürlich immer gesehen, was mich noch erwarten wird bei den anderen. Aber so, das Leben fängt an, sobald du laufen kannst, läufst du durch die Backstube, ne? Und sobald du einigermaßen im Bobbycar handeln kannst, dann geht's mit dem Bobbycar durch die Backstube. Ja, das ist halt deine Spielwiese, ne? Es ist immer schön warm, es gibt immer was zu essen, ja. Und irgendwann wirst du dann alt genug sein, um die erste Spülmaschine ein- und auszuräumen. Und das war dann mein Part mit 7 Jahren. Ja, ich glaube, es ist schon toll, in einer Bäckersfamilie groß zu werden. Aber es bringt auch genauso viel Schlechtes wie Gutes mit sich. So, Eltern haben immer wenig Zeit, sind immer am Schaffen, was wiederum uns zu einer frühen Selbstständigkeit gebracht hat. Und heute kann ich sagen, dass das echt alles tipptopp so war. Ja? Also ich würde es, glaube ich, nicht tauschen wollen.
Und du hast ja dann auch den Weg eingeschlagen, also demnach war die Vorbild oder das Vorbild von deinen Eltern ja nicht ganz abschreckend, sondern du hast ja den Weg dann auch als Bäcker eingeschlagen, hast Bäcker gelernt. Wie kam es dazu? Wurde das erwartet oder war das tatsächlich dein persönlicher Wunsch?
Nee, also erstens habe ich mich nicht so motivieren können, Bäcker zu werden. Ich wollte eigentlich nie Bäcker werden. Habe zwar immer an Samstagen in der Backstube mitgeholfen, erst am Ofen. Dann hinten durfte ich dann ein paar Stränge durch die Wickelmaschine durchlaufen lassen. Aber ich wollte nie Bäcker werden, weil ich einfach gesehen habe, so, was das alles so mit sich bringt, was es bedeutet, was es für uns als Familie bedeutet, wie früh du raus musst und wie körperlich und alles das war. Und dann habe ich gesagt, ich werde kein Bäcker. Möchte ich nicht. Ich will Koch werden. Mhm. So, jetzt denkt man so, okay, hat er irgendwas nicht verstanden mit, will nicht so viel arbeiten und so. Aber mein Onkel hat tatsächlich auch hier im Schwarzwald ein Hotel. Und da sind wir früher immer zur Oma hingeschickt worden in den Sommerferien für 3 Wochen. Und deshalb wusste ich einfach, wie so ein Koch und Hotelleben ist. Und das fand ich immer unheimlich spannend. So inspirierend und mit den ganzen Rohstoffen und einfach mit der Natur so zu arbeiten. Und ich glaube, erwartet wurde das nie. Also unser Vater hat eigentlich nie erwartet, dass wir den Beruf erlernen. Er hat sich das, glaube ich, immer gewünscht. Das ist ja verständlich, würde ich auch tun. Aber er hat uns eigentlich immer freien Lauf gelassen. Und ich habe dann gesagt, hier, ich will kein Bäcker werden, ich will Koch werden. Und er sagte, ja, okay, mach das. Und das Problem war aber, dass ich einfach zu jung war. Ich bin mit 15 aus der Schule raus. Und es war immer klar, wenn ich was mache, dann mache ich es bei den Besten. Aber die Besten sagen, hier, wir halten uns ans Jugendschutzgesetz und das ist nicht drin mit deinem Alter. Und dann kam mein Vater auf die glorreiche Idee zu sagen, hey, pass auf, du kannst 2 Jahre Bäcker lernen bei mir, wir verkürzen deine Ausbildung um 1 Jahr und dann bist du 18 und dann kannst du ja Koch werden, dann steht ja nichts dem im Wege. Und dann habe ich gesagt, hey, ist vielleicht gar nicht so schlecht, mache ich. Ja. Und so fing das dann an. Also war eigentlich die Bäckerausbildung nur eine Überbrückung, ein Mittel zum Zweck, um später Koch zu werden. Ja, und dann kommst du an den Punkt, wo du anfängst, halt Dinge zu beherrschen, ne? So, wo du halt anders in den Situationen arbeitest. Und das war für mich eine extrem schöne Erfahrung, zu sehen, dass du dein wichtigstes Werkzeug dabei hast, so deine Hände, und dass du Dinge beherrschst. Es gibt dir unheimlich viel Selbstbewusstsein. Und ich glaube, ich konnte es auch ganz gut. Und irgendwann habe ich halt so viel Freude dem Ganzen entwickeln können, dass ich gesagt habe, hey, weiß ich nicht, ob ich noch Koch werden will. Hab das aber tatsächlich verfolgt und weiß noch wie heute, dann bin ich, hab mich im Brenners Park Hotel beworben, in Baden-Baden über meinen Onkel, weil eigentlich war jetzt auch nicht der Musterschüler in der Berufsschule. Und der hat mir dann so ein Forschungsgespräch da organisiert und dann komme ich da in diesen Raum rein und dann sehe ich da überall so Ausbilder des Jahres irgendwie so fortweg in dem Kabuff von dem Küchenchef. Boah, dann hat er mich richtig niedergemacht, so mit von meinen Noten her und sagt, ja, sowas dulden wir hier gar nicht und so Noten, das akzeptieren wir hier nicht und normalerweise, really? Ja. Und hat er mir echt so die Motivation genommen, dass ich dann echt schon ein bisschen gedämpft worden bin. Und dann hat er mich gefragt, was, wenn du jetzt kochst, was kosten du? Und dann habe ich ihm erzählt, wie ich Spätzle schabe, ja, also von meiner Oma her, also ich kann richtig Spätzle vom Brett schaben. Und dann habe ich dem das erzählt. Und dann war er damit aber irgendwie nicht zufrieden und hat mir erzählt, wie irgendjemand anders ihm erklärt hat, wie eine Spaghetti mit Tomatensauce kocht. Und dann war so für mich der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, also du vergleichst jetzt meine handgeschabten Spätzle mit irgendwelchen italienischen Nudeln, sag ich, da bin ich raus. Und dann war ich so demotiviert, dass ich da weggegangen bin und habe gesagt, ey, das ist nicht mehr das, was ich möchte und ich will Bäcker bleiben.
Okay.
So.
Also ging der Plan von deinem Vater sozusagen auf, dass der Junior doch noch Bäcker geworden ist. Also du hast dann daheim Bäcker gelernt.
Ja.
Und dann, wie ging es weiter?
Genau, dann habe ich Bäcker gelernt und dann wurde mir natürlich die Frage gestellt, was willst du machen? Willst du vielleicht noch Konditor lernen oder willst du Bäcker bleiben? Und dann habe ich gesagt, okay, ich lerne noch Konditor, um einfach die beiden Berufe zu verbinden, um auf dem Markt halt mich gut zu etablieren. Und habe dann in Saarbrücken 1,5 Jahre beim Café Schubert Konditor gelernt. So ursprünglich 2 Jahre. Hab dann aber auch gemerkt, dass das echt nicht mein Ding ist und dass mir echt die Action fehlt und alles so. Und habe dann durch schulische Noten und, haben wir nochmal 1/2 Jahr verkürzen können. Und habe dann in 1,5 Jahren noch Konditor gelernt und hatte dann in 3,5 Jahren 2 Berufe erlernt. Das war natürlich geil zu der Zeit.
Das ist natürlich der Hammer. Aber würdest du dich als Konditor bezeichnen? Also kann man bei dir eine Hochzeitstorte bestellen?
In der Vergangenheit konnte man das tatsächlich, als ich noch die räumlichen Gegebenheiten hatten. Also kann ich schon noch, na klar.
Ja. Sahne schmieren und so geht.
So ein bisschen Maurerwerk und so, das geht schon.
Aber du siehst dich vom Herzen her nicht als Konditor.
Nee, also.
Spannend. Eine Frage habe ich noch zu deinem Werdegang. Das Thema Essen, Genuss, Welchen Stellenwert hatte das bei euch in der Familie? War das einfach so, das ja, das tägliche Brot halt, das war halt die Bäckerei. Mhm. Oder war der richtig auch so Genießer, was andere Lebensmittel angeht, Käse, Wein und so weiter?
Mhm. Ich glaube, tatsächlich waren wir das nicht, weil meine Eltern überhaupt gar keine Zeit hatten, um irgendwas zu genießen. Also ja, tatsächlich, weil die echt nur am Rödeln waren. Aber wir hatten tatsächlich, also wir hatten einen Koch, einen eigenen, der immer für uns gekocht hat.
Also in der Familie.
In der Familie, genau. Und der hat einfach toll einkaufen lassen, hat das dann echt lecker auch zubereitet. Bei uns gab es abends immer Abendbrot, immer feschbar. Aber ich würde sagen, dass wir keine Genussfamilie waren. So. Mhm. Und das war damals irgendwie, nee.
Okay, aber das hat sich bei dir ja entwickelt. Da kommen wir mal wahrscheinlich gleich noch drauf. Bevor wir über dich weitersprechen und das, was du heute machst, gibt es eine kleine Schnellfragerunde. Du darfst dich jetzt zwischen zwei Begriffe immer ganz schnell entscheiden. Ja. So wie ich dich kenne, würde das auch gar nicht so schwer fallen. Die erste haben wir eigentlich gerade schon geklärt, aber ich frage sonst nochmal, Bäcker oder Konditor?
Bäcker.
Brot oder süße Stückle?
Brot.
Zum Backen oder zum Essen?
Backen.
Weizen oder Roggen?
Weizen.
Sauerteig oder Poolisch?
Sauerteig.
Brot Natur oder mit was drin? Also Olive oder was auch immer.
Natur.
Natur. Schön, das war's schon. Es gibt aber noch eine zweite, aber die kommt später. Okay, dein Werdegang ging weiter. Du hast dich weitergebildet, hast viele Betriebe angeschaut. Welche Personen sind dir da so bis zu dem Schritt in deine eigene Selbstständigkeit begegnet? Wer hat dich da besonders inspiriert? Wer steht da noch in Erinnerung?
Also der Mensch, der mich am meisten inspiriert hat, ist Volker Hansen von der Insel Föhr. Also bis heute mein größter Mentor und Menschen, dem ich unheimlich viel dankbar bin. Oder unheimlich viel dankbar, dankbar bin, ja. So heißt das, ne?
Ja.
Genau. also ohne zu überlegen.
Okay, warum? Was war so besonders?
Ah, weil es einfach angefangen hat das 2012, da war ich Saisonkraft auf Föhr, für 6 Wochen bei Bäcker Hansen. Und der kannte mich und den Namen und meinen Vater auch. Und das war einfach geil, ey. Du gehst als junger Mensch auf so eine Insel, weißt, alles klar, 6 Wochen bin ich hier zum Vollackern, aber du schläfst am Strand, so, es ist einfach geile Luft und coole Menschen, so. Also ein Traum. Und so, das war unser erster Berührungspunkt eigentlich. Und also, hatten eine gute Zeit und immer mal wieder sporadisch Kontakt. Und dann bin ich ja ein bisschen rumgekommen ich habe ja den Familienbetrieb dann irgendwann verlassen und hatte meine zweite Station auf Föhr, weil ich Volker angerufen habe und habe gesagt, hier, pass auf, ich steige zu Hause aus und kannst du mir einen Betrieb nennen im Hamburger Raum, der ohne Backmittel, ohne irgendwas arbeitet. So. Und dann hat er gesagt, ich überlege mal, so, ich rufe dich mal wieder an. Und dann hat er mich 2-3 Tage später angerufen und sagt, hier Max, ich kenne keinen. Aber lass unseren Betrieb doch zu einem machen. Und dann habe ich mir so gedacht, hä? War ich erstmal ein bisschen überrascht und auch ein bisschen sprachlos und habe dann gesagt so, ja, Volker, also bei allem Respekt, aber ich kann dir sagen, wann Teig gut ist meiner Meinung nach oder was wir machen müssen, dass ein gutes Produkt bei rauskommt, aber ich bin nicht so technologisch drin, ne, dass ich dir sagen könnte, was wir da jetzt machen müssten. Ne? Und dann sagt er, ja, das kann sein. Aber ich weiß es noch weniger und habe aber auch weniger Zeit als du. So. Also er hat mir von vornherein ein unheimliches Vertrauen so zugespielt. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann lass uns mal irgendwie darüber sprechen. Und dann haben wir uns in Hamburg getroffen, sind was essen gegangen, haben darüber gequatscht. Und im Vorfeld hat sich jeder schon so ein bisschen so Gedanken gemacht. Und dann sind wir aus Hamburg dann wieder abgereist am nächsten Tag. Und für uns beide war klar, was wollen wir machen? Wir haben uns einen Zeitraum abgesteckt. Und dann war ich 3 Monate auf Föhr dann nochmal von Januar bis März und in der Zeit war meine Aufgabe, diesen ganzen Betrieb mit dem Team auf links zu drehen und alles rauszuschmeißen, was wir rausschmeißen können. So. Und da hat sich dann eine Freundschaft entwickelt, eine unheimlich große Dankbarkeit von seiner Seite, unheimlich enge Zusammenarbeit und in dieser Zeit war ich schon voll drin und wusste, was ich möchte, also was für ein Konzept und was für eine Idee, was ich machen möchte. Und Volker ist der Erste und der Einzige, auch in der Branche, der da extrem im ersten Moment, ohne dass ich ihm groß was erzählen musste, daran geglaubt hat und hat gesagt, Max, genau das Richtige. Und er hat mich in allem unterstützt. Und deshalb ist das für mich die prägendste Person, die ich auf meiner ganzen Reise so hatte.
Wow, da kriege ich fast Gänsehaut. Jetzt lass uns da aber nochmal kurz ein bisschen tiefer einsteigen. Also das klingt jetzt im Nachhinein so salopp innerhalb von 3 Monaten. Wir wissen, 3 Monate ist nichts,
ja,
um so einen Betrieb auf links zu drehen. Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr sämtliche Backmittel oder was es dann vorher in dem Betrieb gab, was es ja in fast alle Betriebe gibt, rausschmeißen können, wenn du sagst, ihr habt selber nicht viel Ahnung gehabt vorher?
Ja, also Volker ist ein unheimlich Mensch, der sich unheimlich gut, auch noch in seinem Alter, also er ist ja, war zu dem Zeitpunkt auch schon Mitte 40, konnte sich unheimlich gut für Dinge begeistern. Kann er heute noch, ist ein total lebensfroher Mensch. Und er ist einfach, hat das geschickt, ist er das angegangen. Und zwar bin ich keine feste Instanz in diesem ganzen Konstrukt gewesen, sondern ich bin nur gekommen, um diese eine Aufgabe zu verfolgen. Und mein großer Vorteil war für so eine Sache, dass ich halt die Jungs und Mädels schon kannte. Ich sag mal, auf einer Insel hast du jetzt nicht so eine riesen Fluktuation, ne? Also deine Jobmöglichkeiten sind begrenzt und die Menschen, die zur Verfügung stehen, sind auch begrenzt. Deshalb waren fast alle noch da. Und ich glaube, für so Insulaner muss man immer ein bisschen behutsam antasten, weil die einfach so in ihrer eigenen Welt leben. Und wenn jetzt einer reinkommen würde und sagen würde, ey, wir machen jetzt immer hier alles, das machen wir nicht mehr und wir machen das jetzt so, dann glaube ich, kriegst du Probleme mit denen. Aber dadurch, dass ich sie kannte und wir immer gut miteinander waren, ist das natürlich auch ein großer Pluspunkt gewesen. Und dann hat Volker eben gesagt so, wir probieren alle Produkte durch. Er hat das super organisiert, ich bin gekommen, er hat alle Verkaufsleiterinnen zusammengepackt, wir haben alle Produkte genommen, wir haben alle Produkte bewertet, was wir davon halten und. Und haben das dann aufgegriffen und gesagt, okay, pass auf, das und das und das sind die Stellschrauben. Sortimentkürzung, also wir haben da schon gestrafft, wir haben rausgeschmissen, was nicht in Ordnung von den Zahlen her war.
Wie viele Artikel waren das zu dem Zeitpunkt?
Boah, ich weiß es nicht. Da habe ich mir über sowas noch gar keine Gedanken gemacht. Aber es war schon ein Haufen, also ein Haufen Körnerbrötchen und. Was auch oft so ähnliche Teige sind, weißt du?
Ja.
Klassiker. Und dann haben wir es am Ende halt so gemacht, dass wir Produkte hatten, die wirklich Alleinstellungsmerkmale hatten, nicht so vergleichbar waren mit anderen Produkten, die wir da in der Linie hatten. Und dann bin ich die Stück für Stück angegangen. Und auch da hat Volker gesagt, so, du hast 3 Monate Zeit so ungefähr und hier, also bitte,
ja, ne? mach
einfach. Und da bin ich natürlich genau der richtige Typ für, weil ich da halt dahinter bin. Aber ich war halt nachts mit denen in der Backstube, hab mir angeschaut, wie sie arbeiten, hab dann für mich geguckt, okay, was können wir anders machen, hab neue Produkte getestet am Nachmittag, konnte mir meinen Tag so gestalten. Und dann haben wir es echt geschafft, nach 3 Monaten, weil es halt super intensiv war, weil ich nicht noch im Alltagsgeschäft mit bei war. Und das ist ja einfach der Schlüssel.
Das ist der Schlüssel.
Ja. Jetzt würde so ein Bäcker denken, Alter, jetzt wird einer bezahlt, der irgendwie nur guckt, dass es besser gemacht wird. Und der arbeitet doch gar nicht effektiv so viel. Aber darum geht's eben. Ja. Und jemanden den Horizont zu haben, zu sagen, oh, pass auf, du kriegst natürlich auch das Gehalt, aber du bist keine feste Instanz. Das ist, glaube ich, da gehört halt was dazu.
Ja, das ist mega visionär.
So, genau. So, Bäcker sind ja immer hier so ein bisschen, bloß nicht zu viel davon geben. Und deshalb hat es funktioniert. Und nach 3 Monaten war es wirklich so, dass wir alles rausgeschmissen haben, die ganze Konditorei sauber. Wir haben Produkte halt einfach rausgeschmissen, die wir nicht abändern konnten. Und das Einzige, was drin blieb, ist ein Brötchenbackmittel, damit eben die Brötchen über die Anlage laufen können. So, ja. Da sind wir nicht drum rumgekommen, machen wir aber auch kein Hehl drum. Aber Volker hat sogar sein A-Produkt hat es rausgeschmissen, also das beste Produkt in seinem ganzen Unternehmen hat er rausgeschmissen. Es waren damals so Vanillestangen und Meistermagen, Hefequarkteig und dann so eine SL-Sahnecreme so. Und die Leute haben es geliebt und wir haben es versucht nachzubauen und wir haben es halt nicht hinbekommen. Und dann hat Volker gesagt, pass auf, wenn wir das klar durchziehen müssen, dann müssen wir das eben rausschmeißen. Und es hat keiner verstanden. So, keiner hat verstanden, warum kannst du das Produkt rausschmeißen, was dir am meisten Rentabilität bringt. Die Kunden hat es genervt, die Verkäufer hat es genervt, weil sie, wie sollen sie es erklären? Und der Einzige, der es verstanden hat, ist Volker gewesen. So. Und das ist einfach so, an dieses Ziel zu kommen, so kompromisslos, wie es nur geht, heißt halt auch, sich von was zu trennen, was dir eigentlich sehr, sehr viel Geld bringt. Aber was bringt dir mehr? Das Geld oder was, oder das Wissen, dass du hier eine richtig tolle Sache machst? Und da bin ich sehr gewachsen an ihm.
Cool. Hört sich mega spannend an. Und letzte Frage zu dem Betrieb, weil dann wollen wir auch noch zu deinem Betrieb kommen. Wie, also 3 Monate ist ein extrem kurzer Zeitraum. haben die Kunde das mitgetragen? Er hat sicher Kunde verloren, andere dazugewonnen. Wie war das?
Genau, also es war für die Kunden war es, glaube ich, schon schwierig. Aber er hat halt alles gedreht. Er hat nicht nur die Produkte gedreht, sondern er hat auch so ein bisschen seinen Außenauftritt gedreht. So, er hat versucht, die Leute mitzunehmen und zu verstehen zu geben, warum wir das machen müssen.
Aber dann muss er auch zugeben, dass er vorher ja Fertigmischungen verwendet hat.
Ja, hat er keinen Hehl draus gemacht. Ne? So, und also super stark. Und im Folgejahr, also die haben mich immer wieder zur Weihnachtsfeier eingeladen. Und im Jahr darauf haben wir den Brotumsatz um 25% gestiegen.
Ah, Wahnsinn.
Ja. Und wir sind einfach effektiv geworden, weißt du? Und haben viele Probleme beheben können. Ja, super.
Cool, klingt mega spannend. Das war eine von deinen Stationen. Du hast ja, bevor du deine Bäckerei eröffnet hast, auch in den sozialen Netzwerken diese Road to Bakery durchlaufen. Du hast viele andere Stationen noch erlebt. Du hast gerade auch schon angesprochen, du bist ja dann aus dem elterlichen Betrieb ausgestiegen. Erzähl uns doch ganz kurz darüber, wie das war.
Genau, also im Grunde ist es ja so, dass sich sowohl die Kinder im Bestfall als auch die Eltern wünschen, hey, geil, der eine gibt ab, der andere übernimmt, es wird weitergeführt, alle sind happy. So funktioniert es halt leider nicht immer. Und so war es bei uns halt auch durch meine Road to Bakery, also diese ganzen Betriebe, die ich gesehen habe, Betriebe, Menschen dahinter, Länder, Mentalitäten, habe ich für mich halt irgendwann herauskristallisiert, dass das, was zu Hause gemacht wird, absolut nicht meins ist und absolut nicht das ist, was die Branche in den nächsten Jahren bestimmen wird. Und ich konnte halt einfach nicht mehr die Dinge verarbeiten, die halt in der Branche oft verarbeitet werden. Und habe halt einfach eine andere Philosophie vom Backen gehabt als jetzt mein Vater oder mein Bruder. Und habe es versucht, aber bin nach einem Jahr, habe ich gesagt, hey, ich gehe. Weil es einfach untereinander auch nicht gepasst hat. Drei dominante Männer, dann du der Jüngste, kannst du auch dich gegen ein Windrad stellen und versuchen, immer weiter zu laufen. Genau, und dann habe ich Ende 2015 gesagt, oder Ende 2014 habe ich gesagt, ich gehe im Jahr drauf und habe Ende 2015 den Betrieb verlassen.
Mhm. Genau. Wie war das für deine Familie? Erstmal Schock?
Ja, geschockt. Also, wenn sie so ein bisschen in sich reinhören oder gehört haben, glaube ich, dann hat man gemerkt, dass ich da nicht happy bin. Aber ich glaube, es kam schon ein Stück weit überraschend, weil du natürlich auch selber lange mit dem Gedanken erstmal arbeiten musst und das auch nicht so einfach so salopp raushaust. Am Anfang ist sowas immer mit Frustration, Kränkung so ein bisschen verbunden. Das habe ich auch ein bisschen zu spüren gekriegt. Aber es hieß dann immer, okay, du musst deinen Weg gehen. Und das ist schon legitim, aber das geht halt auch nicht gefühlsmäßig an einem vorbei. Also ich hatte da schon so ein bisschen Reibereien dann mit denen. Heute haben wir ein besseres Verhältnis als vorher. Von daher hat man da einen Weg gefunden, ja.
Okay, und dann ging es eben über verschiedene Stationen, bis irgendwann 2016 du deine eigene Bäckerei eröffnet hast. Und was ist jetzt deine eigene Philosophie? Was ist anders an deiner Bäckerei als an andere?
Also zum einen backen wir nur Brot. So, ich glaube, das hört man heutzutage oft. wir sind tatsächlich diejenigen, die es wirklich machen. und ja, ich will so backen, wie ich das für richtig halte. Und das kann nächstes Jahr anders sein als dieses Jahr, weil ich auch meine Sichtweisen ändere. Aber ich will einfach ein unverfälschtes Brot haben. Ich will ein Brot haben, was von Grund auf ehrlich ist. Das heißt, es fängt im Boden an. Es sind alles eben Bioprodukte. Was wir nicht bewerben. Also ich möchte aus dieser ganzen Spirale raus, so zu sagen, hier ist alles das Geilste und hier nur mit Sauerteig und dies und das und jenes. Und so, das ist so eine Sache, die mich immer mehr nervt, so in der letzten Zeit. Und wir wollen einfach Brot backen. Brot backen, wie es ein Stück weit, wie es früher war und ein Stück weit, wie es heute gebacken wird. Sprich, ein reines Sauerteigbrot mit einer wilden Porung, mit einem Geschmacksprofil, was es damals irgendwie vor 30 Jahren nicht gab. Aber ich möchte auch Brot backen, wie es vor 30 Jahren gab. Und ich glaube, diese Mischung ist das, was uns so ein bisschen ausmacht. Und wir leben einfach das, was wir tun. Und das ist eigentlich eine relativ einfache Geschichte. Und das ist gutes Brot.
Und warum nur Brot? Warum keine Weckle? Warum keine Croissant?
Ja, weil ich eben, sei es in meinem Familienbetrieb oder sei es in vielen, vielen anderen, ich bin der Meinung, dass du das in der Breite super schwierig hinbekommst. Es ist schier unmöglich, dass du alles auf einem richtig hohen Niveau fahren kannst. Und noch schwieriger ist es, das ohne Backmittel oder ohne Dinge im Teig zu haben, die dein technisches Know-how oder dein Können ausgleichen. Und deshalb ist für mich Fokussierung der Schlüssel. Das ist schon immer so gewesen. So, irgendwann habe ich mal gesagt, so Fokussierung ist der Schlüssel, weil Porsche baut keine Busse. Mhm. Ja. Und das ist so das, was wir machen. Das ist das, was ich richtig gut kann. Und als so kleiner Betrieb, so wie ich es bin, muss man halt auch schauen, also du kennst es auch, wir müssen ja irgendwie schauen, dass wir auch irgendwie wirtschaftlich sind, rentabel sind und lauter so kleine Schlüssel, die für mich zu berücksichtigen waren. Und ich wollte halt nie irgendwie der Bäcker sein, der halt eine gute Qualität hat, da kriegst du gutes Brot und gute Brötchen und Stückle oder so, sondern ich wollte dieser eine sein. Ich wollte dieser eine Bäcker sein, der nur diese eine Sache macht und im Bestfall halt extrem gut. Mhm. So. Und so bin ich an den Start gegangen, das war mein Ziel.
Und wo bist du mit deiner Bäckerei?
In Bonn.
Das hast du nämlich noch nicht gesagt. Okay, und wie war das dann, als du eröffnet hast? Ich meine, du hast einen extrem bäckerlastiges Umfeld wahrscheinlich, Familie, Freunde, Bekannte. Ja, ja. Auf welche Resonanz ist das gestoßen, als du deine Pläne berichtet hast?
Ja, völliges Daseinsbewusstseinsverlieren, keine Ahnung. Also ich habe es eben schon gesagt, also selbst meine Familie hat nicht dran geglaubt. So, als es so den Wind gemacht hat, so in der Branche, da haben die sich auch schon so ein bisschen belächelt, ein bisschen lustig gemacht, weil die natürlich schon mitgekriegt haben, okay, der ist von zu Hause raus und. Und jeder sagt, ja, nee, du musst ja noch Brötchen machen und das geht nicht und bla bla bla. Das waren halt so die Reaktionen. Also ganz, ganz wenige, die gesagt haben, ey geil, finde ich eine gute Idee. Oder ich glaube, das ist auch eine rentable Idee. So, das kommt auch noch hinzu. Und ich meine, ich kann es schon irgendwo verstehen, weil es gibt so viele Tagträumer. So, die machen einfach mal so mal einen Kaffee auf und backen mal so ein paar Kuchen und so. Aber so, meins hat halt so Fundament, so von Beginn an. Und gut, den einzigen Glauben, den du halt nicht verlieren darfst, ist halt dein eigener. Und daran galt's mir. Und irgendwann habe ich halt ausgeblendet, ne? War mir ja scheißegal, was die sagen.
War es wirklich so oder kannst du das jetzt mit 6 Jahren im Rückblick so locker sagen?
Nee, ich kann's wirklich locker sagen. Du hast immer ein bisschen, du hast Respekt, du hast auch ein bisschen Angst, du machst dir Gedanken, was ist, wenn es nicht funktioniert. Aber diese Dinge dürfen keinen Platz haben, wenn du das Ziel verfolgen willst. Ja. So, dann musst du es eben ausblenden, weil sonst hemmt es dich. Tunnelblick.
Es ist ja ganz oft so als Unternehmer, also so erfahre ich das oder habe ich das die Erfahrung gemacht jetzt in den letzten 9 Jahren, du musst an was glauben und du musst es machen und wenn es die rechts und links nicht verstehen, musst du es trotzdem machen und im Nachhinein verstehen es dann auf einmal viele.
Ja.
So war es bei dir dann wahrscheinlich auch. Wir kennen uns jetzt ja schon ein bisschen länger, wir haben uns ja auch schon vor deiner Selbstständigkeit gekannt und dein Konzept war am Anfang ja ein bisschen anders. Du wolltest ja am Anfang noch Kaffee und ich glaube Marmelade machen und belegte Brote. Das hast du aber nicht lang aufrechterhalten, glaube ich.
Das ist immer scheiße, gell, wenn man mit Leuten redet, die auch.
ich
nein.
Weiß zu viel.
Es ist schon richtig. Also, ich wollte halt was schaffen. Also, dieses Brot, was wir backen, wollte ich, dass das bei uns im Laden zusammen gegessen wird. Ich wollte, dass die Leute an der Tafel sitzen. Wir hatten so eine 3-Meter-Tafel hinten im Laden drin und ich wollte, dass die Leute da zusammen sitzen und ihr Brot zusammen essen und eben da ein bisschen sich Marmelade drauf schmieren oder sonst irgendwas so. Und da haben wir einen Filterkaffee mit reingenommen, bewusst einen Filterkaffee, weil ich kann keine Milch aufschäumen und ich hasse dieses ganze Hin und Her und wie geil alles so ist. So, sondern ich habe ein klares Produkt, ein einfaches Brot und ich will einen einfachen, gut gemachten Kaffee, so dass es einfach sich eingliedert. Und habe das auch so ein bisschen so in London, in Vancouver, weißt du, da sitzen sie alle so mit ihrem Kaffee und essen so gemeinsam an einer Tafel. Und das war so mein Gedanke. Und dann habe ich tatsächlich an meinem Geburtstag noch Marmelade gekocht, weil ich gedacht habe, geil, ich mache die Marmelade einfach selber, so wie halt so Bäcker halt sind, so die kochen ja ihre Marmelade selber. So, ihr kocht ja auch eure Marmelade selber. Was auch echt eine coole Sache ist, nur bei uns war es so, dass ich das alles so unterschätzt habe. Weißt du hast so eine Idee und sagst, okay, du willst ein Brot backen, so wie du das für richtig hältst, dann holst du dir noch zwei Bäcker dazu, wir waren also zu dritt insgesamt. Und dann haben wir gesagt, ja, wenn halt mal einer ein Brot kaufen kommt, dann geht halt mal kurz einer vor, verkauft das Brot, dann kommt er wieder in die Backstube und macht halt weiter. So, also der Vorteil ist an einer Gründung und einer Selbstständigkeit, dass du eigentlich überwiegend gar keine Ahnung hast, was dich erwartet. Und das ist auch gut, weil sonst würdest du es vielleicht nicht tun. Und das hat halt so eingeschlagen, so von Tag 1, dass ich da schon irgendwie eine Aushilfe brauchte, dass ich am zweiten Tag schon meine erste Aushilfe hatte und so und wir gar nicht hinterherkamen, das zum einen zu bewerben und zum anderen zu bedienen. Mhm. Und ich war um jeden froh, der nicht danach gefragt hat und ich hätte jedem lieber 10 Euro gegeben, dass er bitte woanders hingeht und irgendwas isst, aber nicht bei mir, weil mir das zu viel Arbeit macht. Ja. Deshalb bin ich auch kein Freund von so, wenn alle Bäcker sagen, ja, mit Kaffee, da verdienen wir richtig Geld und so, bla 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 und so belegte Sachen. Und dann denke ich mir so, ey, für das, was am Ende da übrig bleibt, sorry, ist mir nicht wert. Bitte geh woanders hin. und deshalb bin ich froh, wir haben dann alles rausgeschmissen, wir haben mehr Mehl gebraucht und, weil dann fing es halt an.
Also es kam viel besser an, als du es ursprünglich selber gedacht hast.
Ja, ja, das schon. Also ich habe immer daran geglaubt, dass es funktioniert, weil ich von mir überzeugt bin. Ich glaube, das ist das Wichtigste bei einer Gründung. Und aber ich habe mit dieser Resonanz und mit der Reaktion habe ich nicht gerechnet. Mhm. Weil wir haben das ganz gut gemacht, weil wir haben das geschickt beworben einfach. Wir haben das halt von vornherein, habe ich mir halt darüber Gedanken gemacht und das stand ein halbes Jahr natürlich an der Fensterscheibe, ein halbes Jahr sind die Leute daran vorbeigegangen, haben erstmal gedacht, boah, scheiße, nicht schon wieder ein Bäcker, wir haben so viele und bla bla bla. Und also ich habe mich so reingeschlichen bei den Menschen und als wir aber dann aufgemacht haben und diese Menschenmassen da standen und auch am zweiten Tag und am dritten Tag und dann hatte ich ja so auch so kluge Leute, die gesagt haben, ja, jetzt machst du das mal ein paar Tage und dann geht es wieder runter und so. Oder andere haben gesagt, ja, du musst viel, viel backen und du musst am Anfang auch viel, viel wegbröseln und trocknen und dir wird viel übrig bleiben. So
wegbröseln.
finde dich mit dem Gedanken ab. Und ich wusste gar nicht, wie wir klarkommen sollen. Das war krass, ehrlich.
Du hast mal erzählt, du hast gar nicht genügend Altbrot gehabt, um das Altbrot, was du in deiner Rezeptur hattest, zu generieren. Stimmt das?
Ja, also wir haben teilweise echt gebacken, um zu verbrödeln. Ja, das war krass.
Und du hast dich immer wieder auch neu erfunden. Du bist jetzt 6 Jahre.
Fünf Jahre.
Fünf?
Yes, 16. Jubiläumsmonat.
Hast du jetzt 16 angefangen?
17.
17, okay. Ja. Also 5 Jahre am Start, das ist jetzt auch schon einige Zeit. Du hast dich zweimal neu erfunden inzwischen. Du hieß am Anfang Bäckermeister Max Kugel liebt Brot. Heute heißt, glaube ich, nur noch Max Kugel.
Ja.
Und wie ist es jetzt heute? Stehen die Leute immer noch Schlange? Hast du immer noch Menschenmasse vor der Tür? Wie viele Mitarbeiter hast du inzwischen?
Genau, also für diese 5 Jahre hat sich extrem viel getan, weil ich ein untriebiger Kerl bin, glaube ich, und immer wieder neue Ideen habe, oft gute, glaube ich. Und ja, es war einfach so, dass, also für mich war wichtig, so Bäckermeister Max Kugel liebt Brot, so, dass die Leute wissen, alles klar, da ist eine Qualifikation dahinter, da ist ein Name, der dafür steht und um das Produkt geht's. So, fand ich erstmal cool, ging mir aber, glaube ich, nach einem halben Jahr richtig auf den Nerv. Weil so Edeka liebt ja auch alles und Opel lebt Autos und alle loben alles so in den Himmel. Und dann habe ich mir gesagt, ey, scheiße, das ist eigentlich, finde ich es kacke. Und dann war immer, aber das war auch, also ich hatte ja eine Idee dahinter. So, das war halt so der Anfang und so Firmen- und Bäckermäßig hat mich immer Martin Auer extrem inspiriert. Das fand ich so geil, wie er das gemacht hat. Und mein Ziel war immer, dass am Ende nur noch Max Kugel da steht. Zum Beispiel in Kanada war ich und dann bin ich an so einer Patisserie vorbeigegangen und dann habe ich das da im Fenster gesehen. Das war 2012, das erste Mal, wo ich in Kanada war. Und dann stand da so Thomas Haas stand da oben drauf. Und ich so, hä? Keine Konditorei, kein nix. Da stand nur Thomas Haas. Und dann habe ich mich da mal beschäftigt und dann fand ich es geil. Und das war noch, bevor ich Martin Auer kannte. Und dann dachte ich mir so, hey, geil. Das ist doch cool, wenn du was machst und dein Name steht da. Weil alles, was du aufbringst und auch teilweise opferst, kannst du ein bisschen so mit dem Namen, der steht halt dann dafür, ne? Fand ich damals cool. Und das war so der Gedanke, dass es oben und unten mal wegfällt. Also Bäckermeister und Liebbrot sollte wegfallen und nur noch Max Kugel sollte da stehen. Und das hat mich dann mit Martin Auer, hat mich das bestätigt, dieser Gedanke, dass das cool ist. Und ich wollte auch eigentlich nicht Bäckerei heißen, weil ich mich nicht mit den Bäckereien auf eine Stufe stellen möchte. So, es ist halt auch leider so damals gewesen. Und das war dann halt so die Idee. Und dann hatte ich Glück, erstes Weihnachten, so habe ich auch keinen engagiert für, aber haben sie mir irgendwie die Fensterscheibe eingeschmissen. Und dann habe ich das gerade genutzt, um die neue Fensterscheibe anders zu bekleben.
Das wusste ich jetzt noch gar nicht, okay?
Genau. Und dann habe ich das so ganz so zart verschwinden lassen können. Und dann hieß es nur noch Max Kugel liebt Brot. Ja, und irgendwann habe ich...
Da, wo es nur Brot gibt, hieß es doch auch mal, oder?
Nee, das war der Slogan, der sich dann irgendwann so mit reingepackt hat. Na, und irgendwann habe ich dann gesagt, so, das muss alles weg, ist alles scheiße. ich bin Max Kugel und wir sind in dem Fall Max Kugel und wir stehen für dieses eine Produkt und wir müssen einfach für den Inbegriff für gutes Brot in Bonn sein. So, zack. Und hab dann, glaube ich, 2020 habe ich noch komplett mein Logo geändert. Also 2 Jahre später haben wir ein komplett neues Logo dann entworfen und haben das dann einfach nochmal so Bäckerei-untypischer gemacht, weil alles, was ich wollte, ist, dass ich nicht bäckereimäßig war. Und für mich ist immer das Ziel, dass den Menschen nur noch das Brot in der Tüte erinnert, dass er aus einer Bäckerei kommt. Und alles andere muss für ihn so nicht zu greifen sein eigentlich. So. Ja.
Warum? Warum willst du denn mit auf einer Stufe mit Bäckerei stehen? Was stört dich so?
Also ich liebe ja mein Handwerk und mir ist sehr viel daran gelegen, dass ich das weitertrage und dass ich diese Grundwerte, die ich denke, die ein Bäckerhandwerk ausmachen, lebe und weitergebe. So, das muss auch ein Ziel sein, sonst können wir uns nicht beschweren, dass alles Kacke ist. Aber de facto ist halt, dass ich mich mit der klassischen Bäckerei schon nicht von meinem Produkt her gleichsetzen kann. Und weil halt, vielleicht gibt es noch 10 Betriebe in Deutschland, ich glaube, das ist schon sehr viel, wo ich sagen kann, hey cool, mit denen setze ich mich super gerne in eine Runde, weil die ein geiles Handwerk machen. Und alles, was halt so erzählt wird, ich finde halt, der Bäcker ist so nach dem Magier der größte Zauberer. Weißt du? So, alles ist immer so, ja, alles natürlich und machen wir selber und dies und das und jenes. Und keiner weiß eigentlich, wie es am Ende da platziert ist, so genauso wie bei einem Magier. Mhm. Ne? Mhm. So. Und da habe ich keine Lust drauf. So, ich habe das lange genug gemacht, sei es zu Hause oder auch in den vielen anderen Betrieben, dass ich einfach Dinge verarbeitet habe, wo ich einfach irgendwie keine andere Wahl hatte. Und da vorne wird irgendwas erzählt und ich bin aber doch eigentlich dafür verantwortlich. Und das ging für mich dann gar nicht mehr. Und deshalb stelle ich mich mit vielen Bäckereien nicht gleich, sei es große oder kleine oder sei es einfach auch viele Neugründer, die es in den letzten Jahren gegeben hat, wo man so denkt, wow, krass, die machen aber ein geiles Handwerk und hey, die haben ja so ein kleines Sortiment und ist ja alles cool, viel besser als die großen. Nee, ist auch Bullshit, ne? Weil sie auch fuschen, weil sie auch irgendwelche Backmittel reinpacken, wo diese nicht deklarieren müssen. Und deshalb wollen wir einfach für uns stehen und Leute oder Bäcker, die irgendwie an dem gleichen Zug ziehen, so mit denen steigen wir halt gerne auf. Hm.
Ja. Jetzt bist du seit 5 Jahren am Start, du hast gerade schon selber gesagt, in der Zwischenzeit gibt es viele Neugründungen, viele, die auch nur Brot machen oder zumindest sagen. Wie empfindest du das?
Also grundsätzlich finde ich es geil, dass wieder junge Leute gründen wollen. Ich finde es auch geil, dass sie Bäckereien gründen und dass das Handwerk so von so einer jungen Generation so ein bisschen wieder, ich sag mal so, wieder angehoben wird, ja. Ich glaube, das tut uns, tut der Branche sehr, sehr gut. Das tut auch wiederum jungen Leuten gut, weil sie sehen, ah, guck mal, das ist so eine Bewegung. Ich finde es aber sehr gefährlich, muss ich ehrlich sagen, weil nur weil du irgendwas eröffnest, und das ist jetzt mal egal, ob Bäckerei oder nicht, heißt es nicht, dass es gut ist, ja. Und wir können uns nicht jetzt in unserer Branche daran aufhängen, dass wir sagen, hier, wir backen nur mit Sauerteig und das ist alles cool und schön. Und am Ende ist aber trotzdem ein schlecht gemachtes handwerkliches Produkt. Und da müssen wir einfach unterscheiden. Und das geht dann für mich manchmal nicht durch. So, das ist dann, das eine ist okay, dein Ansatz, aber das andere ist dein Produkt. Und da finde ich, manchmal reflektieren die Menschen sich nicht, was sie da backen, weil das einfach fehlerhaft ist und halt ein bisschen mehr ist als nur Emotionen. Und das finde ich gefährlich, weil wir kommen in so eine Spirale, wo wir aufpassen müssen, dass wir nicht viele Betriebe haben, wo aber doch viele ein schlechtes Produkt machen und das dann irgendwie hier Oma Erna zu Hause sagt, ja, ich back's aber trotzdem selber, weil das kriege ich auch hin. Ja, und das, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht sagen können, ja, hier ist mein Brot, um dann einen Preis zu nehmen, den ich oft auch grenzwertig finde. Weil deine Aufgabe ist, ein gutes Produkt zu produzieren und den Menschen erstmal davon zu überzeugen. Überzeugst du ihn davon, kannst du sagen, hier, das ist mein Produkt wert. Was machen viele? Die platzieren ein Produkt, die sagen, hier, das ist mein Preis und tun sich aber schwer, den da drüben da zu überzeugen. Und das finde ich alles so, mir fehlt so ein bisschen das Feingefühl bei jungen Gründern, mir fehlt auch so ein bisschen der Anspruch an dem Produkt und mir fehlt auch so ein bisschen der Ansatz. Und der Ansatz muss für mich sein, ich möchte das machen, weil ich das Bestmögliche aus dem Rohstoff rausholen möchte. Das ist es erstmal bei jedem, den du fragst. Aber es gibt einfach Dinge, die sind nicht, die werden nicht gemacht, um das Beste aus einem Produkt rauszuholen, sondern sind dafür gemacht, um Geld zu verdienen. Und wenn du als erstes Geld verdienen willst, dann wird es langfristig nicht funktionieren. Mhm. Und das ist so ein bisschen auch das, was, wo wir dann auch aufpassen müssen, weil ich habe so das Gefühl, das Bäckerhandwerk, das fängt gerade so wieder bei Null an, aber geht auch genau da wieder hin, wo wir heute sind, ja. Und es gibt auch welche, die machen dann einen zweiten Laden auf, die machen dann ein Liefergeschäft und da machen sie dies noch und das noch und dann auf einmal sind es auch ganz viele Produkte. Also ganz viele, du sagst es ja, viele machen auch nur Brot, aber viele fangen mit auch nur Brot an. Mhm. Und dann geh aber mal nach 2 Monaten dahin, geh mal nach 4 oder geh mal nach 1 Jahr dahin. Und dann guckst du mal, was heute dort liegt, ja. Und dann ist es für mich, leider Gottes, wie soll ich sagen, dann ist es am Thema vorbei. Mhm. So, mit Brot holst du die Emotionen ab beim Menschen. Und wenn du aber dann irgendwie nach 1/2 Jahr da wieder anfängst, dieses Rad genauso zu drehen, dann werden wir in 15, in 20 Jahren wieder dort sein. Ja, und nicht dort sein, wo jeder so sein spezielles Ding macht, so jeder das macht, was er besonders gut kann. Mhm. Und wir eine Breite haben, wir eine Vielfalt haben, auch irgendwo Einzigartigkeiten haben, ja. Und das sehe ich als gefährlich. Also ich sehe diese ganze Gründergeschichte nicht nur positiv, muss ich sagen.
Aber jetzt mal anders gefragt, wenn jetzt jemand eine neue Bäckerei gründet und okay, über Sortimentsbreite und so weiter haben wir ja auch schon ein bisschen gesprochen, haben hier im Podcast auch schon viel besprochen und er sagt jetzt, er macht jetzt nicht unbedingt nur Brot, aber er macht vielleicht 10 Produkte. 5 Brote, 2 Brötchen, ein Croissant oder was auch immer, noch eine Brezel oder irgendwas. Siehst du das als schlechter an, wie wenn jemand sagt, er macht nur Brot, weil auch ein Brot hat ja, jedes Brot hat ja auch einen eigenen Prozess. Klar gibt es gewisse Schnittmengen, die man vielleicht zusammenführen kann, aber trotzdem hat jedes Brot ja einen eigenen Prozess, genauso wie 5 Brote, 2 Brötchen, ein Croissant, auch jedes Produkt einen eigenen Prozess hat. Oder wie siehst du das?
Sehe ich nicht schlecht. Also ich sage ja für mich, klar, Fokussierung ist der Schlüssel, aber du kannst dich auch eben fokussieren und sagen, okay, ich habe diese 10 Produkte. Nur du musst dich eben fokussieren und die Fokussierung muss bleiben. Ich bin heute, und das sieht man ja auch wieder mehr, ich glaube voll an diesen Dorfbäcker. Also ihr seid ja das beste Beispiel einfach dafür. Und ich habe es dir eben gesagt, ich komme da rein und denke so, Alter, krass. Und ich habe mich richtig gefreut, was da abgeht. Und viele fragen sich ja, warum geht es bei mir nicht ab? So, aber dann guck dir das halt an und guck dir deins an. So. Aber ich glaube daran und dass das wieder etabliert sein kann. Die Innenstädte werden aussterben, die Läden, der Einzelhandel, das wird sich alles verändern. Und die Menschen wollen in gewissen Dingen auch wieder so zurück. Und dieser Dorfbäcker und auch mit dem, und der muss ja dann auch ein breiteres Sortiment haben. Das muss nur klar sein. Und das hat unheimlich Potenzial. Und deshalb finde ich es geil. Und es gibt ja auch so Konzepte, die sagen, okay, mache ich ein bisschen Brot, mache ich ein bisschen Brötchen. Also ich finde es super. Mhm. Wenn ich heute gründen würde, würde ich nicht nur Brot backen. Aber bestimmt, weil es andere gibt, die nur Brot backen würden, und dann würde ich es nicht noch machen. Aber du musst halt den Fokus nicht verlieren. Ich glaube, das ist wichtig.
Also was mir persönlich auch immer so ein bisschen fehlt bei den ganzen Neugründungen, ist auch der Innovationsgeist.
Es gibt keinen.
Also es ist jetzt immer so ein bisschen das Gleiche. Ich glaube, ich war so einer der Ersten, der gesagt hat, ach nee, nicht schon wieder. Nicht schon wieder Brotbäckerei, nicht schon wieder das gleiche Konzept. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht in der Richtung. Siehst du quasi auch verschiedene Wege als Zukunftskonzept? Es muss jetzt nicht nur die reine Brotbäckerei sein.
Nein, also ich wäre froh, wenn ich irgendwann mal lesen würde, ey geil, da macht einer einen Laden auf, der hat nur Brötchen. Oder der hat nur so Croissant-Sachen so. Das wäre für mich geil.
Ich kann ja an der Stelle vielleicht mal verraten, wenn ich ab und zu mal Bilder von süßen Stückle oder so poste, dass du mir ab und zu auf Instagram schreibst, also jetzt ist süßes Stückle, wäre schon cool.
Ja, es ist schon, was man nicht so haben kann, schwierig, ja.
Okay, wir machen halt noch eine Schnellfragerunde, beziehungsweise jetzt darfst du Sätze beenden oder dich zwischen Ja und Nein entscheiden. Okay, es geht los, sind nur 4. In 10 Jahren werde ich?
Auswandern.
Oh, okay. Backen ist für mich?
Pure Lust.
Wohin auswandern?
So Südafrika so.
Echt?
Ja.
Cool. Ich würde heute wieder eine Bäckerei mit nur Brot eröffnen, ja oder nein?
Nein.
Wenn ich kein Bäcker wäre, wäre ich?
So hier Zoowärter, also so Tierpfleger im Zoo.
Wie kommt das?
Weil ich das geil finde, Tiere geben dir so viel Liebe zurück und du bist an der frischen Luft und das ist so vielfältig und die verstehen dich, du kannst mit denen reden, geben denen keine Widerworte. Ist geil.
Hast du Tiere?
Wir haben eine Katze.
Eine Katze? Ja. Okay, also immer wieder was Neues bei dir. Spannend, das wusste ich jetzt auch noch nicht. Auswandern, okay, spannend. Ja, ich habe jetzt noch einen Punkt mit der Überschrift, das Bäckerhandwerk aus deiner Sicht. Wir sind jetzt eigentlich schon halbe in dem Thema drin, aber ich würde trotzdem noch mal so ein bisschen als Abschluss vielleicht von dem ganzen Themenkomplex von dir hören wollen. Wie siehst du die Entwicklung im Bäckerhandwerk? Wo kommt es her? Wo geht es hin? Welche Fehler wurde vielleicht gemacht? Wo würdest du sagen, müsste die Bäcker ganz dringend aufwachen oder nachjustieren?
Mir ist einfach so ein bisschen die Wertigkeit verloren gegangen. Ich glaube auch, Bäcker haben sich einfach zu viel aufgebürgt. So, Bäcker haben einfach gedacht, so, wir machen das noch, wir machen jenes noch. Bäcker haben viel vernachlässigt, in erster Linie, glaube ich, ihre eigene Familie. So, das ist immer das, was als erstes auf der Strecke bleibt. Und weißt du, jeder hat ja mal angefangen, auch die ganz Großen. So, die haben ja alle mal angefangen mit einem guten Produkt. So, die heute groß sind, wären nicht groß geworden, wenn sie nicht mal richtig geile Sachen produziert hätten. Und das ist so ein bisschen, ich glaube, es gibt viele, die morgens in die Backstube gehen und nicht mehr das Produkt vor Augen haben, was es ursprünglich mal war, nicht mehr aus dem Rad rauskommen. Ich glaube auch, dass die ganz Großen, die auch sagen, ja, würde ich nochmal so machen wie du oder ganz klein, wäre geil, ab einer gewissen Größe kommst du da einfach nicht mehr raus. Und das ist auch nicht schlimm und es ist auch nicht schlimm, dass du Backmittel verarbeitest, aber es ist schlimm, dass du es nicht kommunizierst und es ist schlimm, dass du die Menschen verarschst. So, dafür verurteile ich dich. Ich verurteile dich nicht, weil die Backmittel verarbeitet werden, weil das kann ich verstehen, du kriegst es ja gar nicht anders hin, aber ich verurteile dich dafür, dass du ein Lügner bist. So. Und das ist auch immer so, das wird uns ja auch immer so zum Verhängnis. Also ich glaube, ich bin bei vielen Bäckern nicht gerade so gut angesehen und ich wird dann immer so, klar, der macht ja nur Brot und der hat es ja einfach. Ja, habe ich mir aber auch so ausgesucht, sonst wäre ich auch zu Hause geblieben. Und ich glaube, man muss einfach so ein bisschen sich so zurückbesinnen, nicht mehr so alles haben wollen, ja, auch die ganzen Neugründer, so, macht doch mal das, was ihr richtig gut könnt und denkt nicht noch so, ja, ich mache dann das noch und das noch, weil warum machst du es irgendwie? Weil dein Kern nicht funktioniert oder weil du denkst, du kannst damit noch einen anderen Absatz generieren oder weil du in deinem Leben niemals was anderes wolltest, als noch ein Plunderstückchen in deinem Sortiment zu haben, so ungefähr. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen.
Also mittags ein gutes, süßes Stück.
Ey, das ist geil. Echt, ey, das ist schon echt geil. Ja, ja. Dann machst du zu Hause oder kaufst bei deinem Kollegen, wenn es jetzt einen geben würde. Ja. So theoretisch, wenn ich einen in der Stadt hätte. Mein alter Chef, ich habe ja auch mal in Bonn gearbeitet. Da gehe ich mir dann schon mal ein Stück, ein Blunderstückchen holen. So, das ist auch geil. Und das ist ja so ein bisschen so, das lebt ja so voneinander. So, die Köche gehen ja auch oft mal woanders essen und so. Die haben auch vielleicht ein anderes Level.
Aber früher gab es das doch auch mehr, oder
bin ich falsch?
Ja, da gab es doch den Schwarzbrotbäcker und was weiß ich, und den
Weißbrotbäcker
und den Feinbäcker.
Ja, jeder hatte so sein Ding. Und mittwochs haben sie sich beim Kegeln getroffen und so. Das war so ein Miteinander. Aber irgendwann kam halt die Gier. Und das ist das Problem bei Menschen. So immer hier diese Gier und da noch ein bisschen mehr. Und jetzt heute zerfleischen sie sich halt. Und ich glaube, man muss sich einfach da ein Stück weit besinnen. Ich kann dir nicht sagen, ich glaube, dass es jetzt darauf ankommt, wer ist am schnellsten, am größten, damit der die anderen fressen kann und wer ist noch ganz klein und mit seiner Qualität und sei es jetzt, und ihr seid ein super Beispiel, sei es mit einer Qualität, die nicht vergleichbar ist, aber trotzdem in der Breite ist oder der sich so spezialisiert. Also es gibt da schon Nischen und Möglichkeiten, aber alles andere kann ich den Bäckern da draußen sagen, das wird schwierig. Mhm. Und will auch keiner mehr haben. Es will auch keiner, kein Unternehmerssohn, will einen Laden übernehmen, der irgendwie so 8 Filialen hat, weil das wird unwirtschaftlich. Also guck mal, weil wir sehen ja alle selber, was so in der Welt passiert und alle so diese ganzen Kosten, die fressen einen auf und Bäcker verdienen ja heutzutage eigentlich kein Geld mehr. Also nur noch die wenigsten verdienen Geld und die machen einen richtigen Job. So, Punkt. Also deshalb müssen wir, glaube ich, aufpassen, aber ja.
Okay, und das heißt, deine Pläne sind auch nicht irgendwie groß zu werden, weil man könnte jetzt auch sagen, okay, Brot funktioniert, mach ja alles ein bisschen größer, ein bisschen wirtschaftlicher, ein bisschen rentabler.
Das wäre ja die Schlussfolgerung, ne? Also was mir Leute Geld geboten haben, als Investor einzusteigen oder da hatte ich diesen Tisch noch und dann haben wir darüber so gequatscht und so und dann legt er so einen 100-Euro-Schein auf den Tisch. Dann gucke ich ihn an und sage, hö? Und dann sagt er, ja, nimm das symbolisch als meine Investition und dann überlegen wir uns, wo wir nächstes Jahr Urlaub machen. So Seychellen, Mauritius, so. Und dann gibt's Max Kugel in München, Hamburg, Berlin, das. Und dann habe ich ihn gefragt und gesagt, du verstehst nicht, worum es mir geht, ne? Und das ist ja alles so. Ich will nicht größer werden, mich interessiert, ich krieg auch Läden angeboten und ich krieg auch lauter so Sachen angeboten, aber sie interessieren mich nicht, weil ich will Bäcker bleiben. Ich will das Produkt in meiner Backstube backen und vorne verkaufen. Ich will das so machen, wie ich das früher richtig halte. Und du kannst Qualität nicht skalieren. Du kannst skalieren, aber dann ist es ein anderes Produkt. Ja. Und deshalb,
wo siehst du die Grenze? Oder warum siehst du da so eine Grenze?
Weil es nur noch ganz, ganz wenige, also ich bin ja so ein spezieller Typ. Ja? Das heißt, ist vielleicht auch nicht immer ganz einfach, weil ich heute sage, wir müssen es so machen und morgen sage ich, wir müssen es so machen. Das hat aber auch irgendwo seine Gründe, weil irgendwie Rohstoff, Wetter, dies, das, jenes. Und deshalb kann ein Produkt, wie ich mir das vorstelle, nur bis zu einem gewissen Maße eben skaliert werden. Ne? Und ich habe zum Glück ein cooles Team hinter mir, wo ich auch gerade einen habe, Matthias und mein Teigmacher, der hat ein gewisses Alter, der hat in der alten Schule gelernt, so, der weiß so, worauf es ankommt, ne? Und dann geht das. Aber so jemanden findest du nicht mal 10. Mhm. Und wenn du das eben dann auf Maschinen umwälzt, die dein Brot portionieren und, dann musst du wieder Kompromisse machen, Teigfestigkeit und. Mhm. Und ich glaube, das muss jeder wird merken, wann der Punkt ist, wo eine Grenze ist, weil man mit seinem, wenn man sich reflektieren kann, sein Produkt nicht mehr dem entspricht, wie man es selber denkt. Mhm. Und auch wenn das den Kunden nicht auffällt, heißt das nicht, dass du nicht weitermachen darfst, weil wenn du so an die Sache rangehst, dann merkst du auch nicht mehr, wenn der Kunde es merkt.
Ja.
Ja? Und das finde ich schwierig. Deshalb ist dieser eine Laden und vollkommen genug und eigentlich schon zu viel, weil alles auch eng ist und. Und wir werden jetzt nach den Sommerferien wieder versuchen zu reduzieren, was dann auch immer wieder ein bisschen schwierig ist, weil die Nachfrage da ist, aber du darfst dich nicht treiben lassen. Ich habe mal zu einem Kunden gesagt, ich lasse mich nicht von euch, also ich habe es freundlich gesagt, ich lasse mich von euch nicht zu dem machen, den ihr heute nicht mehr haben wollt.
Mhm. So. Sehr guter Satz, ja.
So ist die Sache.
Ah, du sprichst mir richtig aus der Seele. Ich bohre ja extra noch, damit ich die Sache für unsere Hörerinnen und Hörer aus dir rauskitzel. Aber du sagst genau das, was ich die letzte Woche auch mühleartig gesagt habe, weil wir uns ja auch in so einem Verkleinerungsprozess befindet und so viele das auch nicht verstehen. Und das mit dem Skalierer habe ich auch schon ganz oft
gesagt. Ja, dann kommt halt immer so, der hat es nicht nötig oder sonst irgendwas. Das ist bei uns auch.
Ja.
Und dann sage ich halt, gut, dann ist es für euch halt so. Ja. Aber ihr wisst halt auch gar nicht, worauf es ankommt.
Genau. Vielen Dank für diese, also die letzte Schlussviertelstunde, die muss sich jeder anhören. Das war jetzt echt richtig, richtig gut. Es war alles richtig gut. Lieber Max, wir haben eine Abschlussfrage an jeden von unseren Gästen. Für die ist eigentlich der David zuständig. Die übernehme ich heute. Sind eigentlich zwei Fragen. Die erste Frage ist, isst du Laugengebäck mit Nutella? Ja oder nein?
Boah, ja. Und Butter.
Ja, das wäre die zweite Frage gewesen. Mit Butter drunter? Ja oder
auf
nein?
Auf jeden Fall.
Super. Also ich bin ja die Butterfraktion. David ist die ohne Butterfraktion. Aber wir hatten schon Sommeliers und Franzose, die alle gesagt haben, Butter drunter und du jetzt auch. Also ja. Ich glaube, wir führen inzwischen Haus hoch. Ja,
das Erste, was ich gefragt habe, als ich gekommen bin und bevor wir sind was essen gegangen und dann habe ich zu ihm gesagt, darf ich eine Brezel für den Weg haben? So. Ja, gibt es tatsächlich bei uns oben nicht.
Ja, die gibt es gar nicht oder nur schlecht, oder?
Schlecht.
Schlecht.
Schlecht bis nicht.
Ich hatte gestern eine Gruppe aus Hessen da, die haben mit denen habe ich Brezeln backert, die hatten mir ähnliches Leid geklagt.
Ja.
Schön. Das war's, lieber Max. Vielen Dank, dass du extra aus Bonn heute hergekommen bist, dass du uns Rede und Antwort gestanden bist, dass du uns deine Meinung über das Bäckerhandwerk so so klar und deutlich hier präsentiert hast. Ich glaube, das war für uns alle sehr, sehr spannend. Wenn ihr mal in Bonn seid, guckt bei Max Kugel, Bonner Südstadt, ich glaube Talweg.
Bonner Talweg 34.
Bonner Talweg 34, da wo die viele Menschen vor der Tür stehen im Optimalfall.
Früher hat Bonn immer nach Haribo gerochen, nach Lakritz. Heute riecht es nach Brot von Max Kugel.
Wunderbar. Schöner Schlusssatz. Vielen Dank, lieber Max.
Und sehr gerne. Vielen Dank.
Bis nächste Woche.
Ciao.